In dieser Passionszeit ist uns der Text aus Johannes 6 gegeben. Ich lese dort die Worte Jesu ab Vers 55 bis 66. Der Herr spricht: Mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Es geht in dieser Passionszeit neu um die Erinnerung, ein verbindliches Leben mit Gott und Jesus zu führen. Wir haben gerade dieses Lied gesungen: Ein feste Burg ist unser Gott. Burgen sind sehr schön. Meistens schauen wir sie nur von außen an, bewundern sie, gehen vielleicht durch einige Zimmer, aber dann verlassen wir dieses Gebäude wieder. Wir machen extra Sightseeing-Touren, um solche schönen Schlösser anzusehen. Man kann am Rhein entlang fahren und viele dieser Burgen bewundern. Aber ist wirklich so eine Burg ein Schutz, wenn man sie nur anschaut? Wird sich nicht der Schutz erst dann beweisen, wenn man in dieser Burg wohnt? Wenn man hinter diesen dicken Mauern sich befindet und der Feind außen bleiben muss? Jesus Christus kam in diese Welt, um deutlich zu machen, es geht nicht nur um das Anschauen des Glaubens, um das Anschauen des Tempels, um das Anschauen der Gottesdienste, um das mit einfach Singen und Bejubeln der schönen An- und Aussichten, sondern es geht um die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Es geht darum, in dieser festen Burg zu leben, in dieser festen Burg zu sein und Gemeinschaft zu haben mit dem Burgherrn, nicht mehr eigene Wege zu gehen. Immer wieder von Anfang an versuchte Jesus Christus, dem Volk das nahe zu bringen. Allein in 5 Stationen schon hier im Johannesevangelium versuchte er es deutlich zu machen anhand von verschiedenen Zeichen. Nicht nur, dass Johannes der Täufer schon darauf hinwies, als er Jesus kommen sah: Das ist das Lamm Gottes, was der Welt Sünde trägt. Mit anderen Worten, dieser bringt etwas, was euch wirklich in Ewigkeit Halt und Schutz gibt. Sondern überall, wo Jesus Christus auf tauchte und Gelegenheit suchte zum Zeugnis, gab er das Zeugnis seiner Sendung. Zum ersten schon bei der Hochzeit zu Kana. Er war dabei mit seinen Jüngern. Es wurde Maria gesagt, dass kein Wein mehr da ist für die Tage der Hochzeitsfeier. Und es sprach sich dann bis zu Jesus rum. Er gab den Befehl, dass 6 steinerne Krüge, die nach der rituellen Reinigung mit Wasser gefüllt sein sollten, jetzt wieder gefüllt werden. Und dieses Wasser wurde zu Blut, zu Wein. Er gab ein Zeichen, nicht das Wasser, der äußere Gottesdienst reinigt euch und bringt euch in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, sondern nur das Blut des Lammes. Ihr sollt nicht nur im Anschauen des äußeren Gottesdienstes stehen, sondern ihr sollt hineingenommen sein. Und nicht lange danach gab es ja eine Unterredung mit einem frommen Mann, dem Nikodemus. Und dem sagte er dann auch, so wie du jetzt bist, kannst du nicht in der Gemeinschaft des himmlischen Vaters leben. Ich bin doch gekommen, um diese Gemeinschaft zu bringen. Du musst ein neues Leben empfangen. Du musst von Neuem geboren werden. Er blieb ja, der Nikodemus, etwas verwundert zurück über diese Rede und fragte sich, wie das zugehen kann. Jesus sagte, du brauchst mich, du brauchst den Glauben an mich, damit du in die Burg einziehen kannst und nicht als frommer Betrachter außen stehen bleibst. Und ein drittes Zeichen gab Jesus am Jakobsbrunnen, als eine Frau aus Samarien kam und Wasser schöpfen wollte und Jesus sagt, gib du mir auch was zu trinken. Und sie verwundert war, dass er sie fragte, die ja keine Jüdin war, sondern eine Ausländerin. Und zumal der Herr überhaupt nichts hatte, so glaubte sie, womit er das Wasser hätte rausschöpfen können oder sie für ihn rausschöpfen sollte. Und Jesus sagt, wenn du erkennst, wer ich bin, dann würdest du mich bitten um lebendiges Wasser. Ein Wasser, was bis in die Ewigkeit sprudelt. Die Kraft des Heiligen Geistes würdest du erbitten, denn das ist nötig, um in dem Raum, Schutzraum des wahren Lebens stehen zu können. Dazu bin ich gekommen. Und ein viertes, dann am Teich Bethesda, als Jesus durch das Schaftor in die Altstadt Jerusalems einzog, und er dort einen Mann fand, der 38 Jahre lang krank da gelegen war und nicht in das Wasser kam, wenn es sich bewegte. Und Jesus ihn fragte, willst du gesund werden? Er hätte auch sagen können, ich bin ja gekommen, um dich in die sichere Burg zu führen. Willst du das? Ja, ich habe keinen, der mich in das Wasser bringt. Ich habe keinen, da ist ja keiner, das ist ein gutes Bekenntnis, da ist keiner, der dir die Geborgenheit in Gott geben kann. Jesus sagt, die Wüstenwanderung ist vorbei. Die Zeit der Plage, einen gerechten Gott zu haben und Segen aus Gott zu empfangen, ist vorbei. Du sollst leben, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und er stand auf. Die Zahl 38 steht ja hier für Krankheit und auch für die Zeit der Wüstenwanderung, nachdem das Volk murrte und meinte, sie können nicht in das verheißene Land ziehen und mussten zurück in die Wüste. Die Wüstenwanderung ist vorbei. Das vierte. Und dann kam das fünfte Zeichen. Und das ist ja die Zahl der Gnade. Die Speisung der 5000 Mann und das mit 5 Broten und 2 Fischen. Wieder die Zahl 5 sollte andeuten, Gott schenkt euch Gnade. Ihr sollt jetzt in die Burg eintreten und einen sicheren Schutz für Zeit und Ewigkeit haben. denn es genügt nicht, die Burg von außen zu betrachten. Und als Jesus dieses Zeichen gab mit den zwei Fischen, sollte deutlich machen, jeder ist eingeladen, Juden und Heiden. Und für die Nachzügler sollten auch noch 12 Körbe Brocken übrig bleiben, damit das wiederversammelte Israel, alle 12 Stämme, auch den Segen Gottes empfangen, um in der Burg zu leben und nicht im äußeren Gottesdienst stecken zu bleiben. Wir verstehen hier den Versuch des Herrn Jesus, deutlich zu machen, dass es um mehr geht als nur um eine Lehre, wie man ein besserer Mensch sein kann. Und die Passionszeit lädt uns dazu ein, das auch tiefer kennenzulernen. Gott in Jesus will uns einfach sagen, unser religiöses Leben hilft uns nicht, bringt uns keinen Stück Weg Gott näher, sondern nur das Innewohnen in seinem Haus. Das ist Leben, das ist Leben. Und als die Menschen am nächsten Tag, die bei der Brotvermehrung dabei waren, Jesus suchten, sagte er zu ihnen, als sie ihn fanden, ihr kommt ja nicht, weil ihr in der Burg wohnen wollt, sondern ihr habt die Burg schön gefunden, möchtet sie weiter betrachten und vielleicht von dem Hausherrn der Burg noch ein bisschen was zu essen bekommen. Ihr seid satt geworden, ihr wolltet nur äußerlich gesegnet sein, ihr wolltet aber nicht mit dem Hausherrn in der Burg leben. Und hier in diesem Zusammenhang verstehen wir diese Rede Jesu in Johannes 6, wo es darum geht, nur der, der mein Fleisch isst, das ist die richtige Speise, wer mein Blut trinkt, nur der hat Gemeinschaft mit mir, nur der wohnt wirklich in dem Hause Gottes. Viele, die das Wort Jesu hörten, ärgerten sich daran. Sie ärgerten sich, weil sie meinten schon, recht zu sein. Es gibt auch viele Menschen heute, die religiös sind und denen man sagen müsste, du musst dich bekehren und Jesus aufnehmen in dein Herz, damit du auch in seinem Hause bist. Sie ärgern sich daran. Das machen wir schon selbst. Wer kann diese Rede hören? Ja, sie stritten ein wenig darum und sagten, wir haben ja das Brot vom Himmel. Mose hat es uns gegeben. Wir haben Manna gegessen in der Wüste. Ja, aber die Väter sind gestorben. Sie waren nicht in dem Hause Gottes. Sie sind nur äußerlich versorgt worden. Gottes Wort, das Wort unseres Herrn, bringt den Hörer immer in die Situation, Entscheidung fällen zu müssen. Entweder ganz für Gott oder gar nicht. Was war denn so ärgerlich? Der Herr machte den Jüngern klar, dass er nicht ein Übermensch sei, der nur eine äußere Regelung in dieser Welt bringen wollte, der nicht nur für das leibliche Wohl der Menschen, damals des Volkes Israels, sorgen wollte, nicht politische Freiheit bewirken wollte, sondern die Befreiung der Seele von der Knechtschaft der Sünde bringen wollte. Von der Knechtschaft, die der Widersacher Gottes, der Satan, auf die Menschen gelegt hat. Er ist gekommen, um das, was inwendig im Menschen ist, herauszunehmen. Was sagt der Herr, was da drin ist? Dazu ist er gekommen, das zu bereinigen. Da ist so viel Ungutes im Herzen. Matthäus 5, Matthäus 15, Vers 8 und 9, lesen wir, dass schon der Prophet Jesaja gesagt hat, und der Herr zitiert es, das Volk ehrt mich nur mit ihren Lippen. nur mit ihren Lippen. Aber das Herz ist ferne von mir. Darum dienen sie mir vergeblich, vergeblich mit Lehren, die nicht tauglich sind, die nichts als Menschengebote sind. Das Herz ist ferne, und nun wollte der Herr sagen, dazu bin ich gekommen, dass das Herz nahe wird. Denn jetzt ist in dem Herzen, so wollte er sagen, Vers 19, da ist schlechte Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das will ich ändern. Und wir verstehen auch in diesem Sinne die Jahreslosung, die wir ja da auch an der Wand ausgehängt haben. Gott sagt, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Ich will das steinerne Herz herausnehmen und ein fleischernes schenken. Ich will nämlich meinen Geist in euch geben. Die Rede Jesu in Johannes 6 handelte davon, von dieser engen Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater durch seinen Geist. Golgatha, das Kreuz, soll nicht nur von außen betrachtet werden, vielleicht sogar angebetet werden, vielleicht sogar eine Danksagung dafür gesagt werden, dass es dort steht, sondern Golgatha soll eine Einladung zur engen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott sein. Diese Gemeinschaft, wo der Mensch, der mitgekreuzigt ist und mit Jesus auferstehen sollte, nicht mehr sich selbst lebt, nicht mehr sein Eigenleben fördert, sondern das Leben aus Gott bestimmend bei sich wirken lässt. Wir erinnern uns auch an diesen starken Mann, Saulus, der ja gerne das eigene religiöse Leben vollführte, und er hat dabei alles falsch gemacht vor Gott. Vor den Menschen richtig, vor Gott falsch. Und dann kam er zu dem Punkt, wo er wusste, jetzt brauche ich diese Gemeinschaft, ich weiß gar nichts mehr. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das soll uns bewegen, auch in dieser Passionszeit, dass wir ganz persönlich neu fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Denn wenn ich mit dir Gemeinschaft pflege, gehöre ich mir nicht mehr selbst. Wie sagte es Jesus? Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so wird auch der, wer mich isst, leben um meinetwillen. Leben um meinetwillen. Der Sohn Gottes wollte deutlich machen, dass er dazu gekommen ist, um das Inwendige des Menschen zu säubern und ein neues Leben aufzurichten. Und hier ist die Frage in der Passionszeit, ob wir das noch so erkennen und zulassen, oder ist es uns ärgerlich geworden? Wie vielen, die das gehört haben, die Rede ist hart, das ist doch ärgerlich. Sie suchten das äußere Wohlleben. Natürlich, wir sind dankbar, dass Gott segnen will, dass er uns auch äußerlich segnen will. Aber Jesus sagte zu ihnen, das ist nicht alles. Ihr seid jetzt nur gekommen, weil ihr gestern von der Speise satt geworden seid und jetzt wollt ihr weiter essen. Schafft euch Speise in Vers 27 des Kapitels 6, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben. Die könnt ihr auch nicht selber erarbeiten. Denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Ja, was sollen wir tun, fragten sie. Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat, indem er ihn aufnimmt und bestimmen lasst in eurem Leben. Die meisten religiösen Menschen der damaligen Zeit suchten ja nur die Selbstverwirklichung, das anschauliche und beschauliche Leben, die äußere Hilfe, aber sie suchten nicht die Umwandlung ihres Herzens. Sie suchte nicht die Umwandlung ihres Wesens. Und das ist auch ein Punkt, der uns in der Passionszeit neu beschäftigen darf und soll. Suche ich die Veränderung meines Wesens und Lebens? Bete ich noch darum, dass ich verändert werde in das Bild Jesu? Oder bete ich vielleicht, dass andere zu meinen Gunsten verändert werden sollen? Dass sie anständiger werden, qualifizierter reden, mir besser begegnen, damit es mir gut geht? Wir sollen darum beten, dass unser eigenes Leben Veränderung durch die Gemeinschaft mit dem Herrn findet. Johannes der Täufer musste das auch den frommen Leuten ehrlich auf den Kopf zusagen. Sie kamen ja zur Taufe. Es ist ja so schön, einen gewissen äußeren Ritus zu tun. Viele tun das auch, lassen sich taufen, konfirmieren, trauen, christlich trauen, natürlich auch christlich beerdigen, das wollen sie ja auch. Aber ist denn das das Leben mit Gott? Johannes der Täufer hatte die Schau zu sehen, dass die frommen Leute nur den äußeren Ritus an sich vollführen lassen wollten. Aber er sagt, geht wieder nach Hause, tut rechtschaffende Frucht der Buße. Und wenn ihr das getan habt und wollt Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben, wo ihr nicht mehr bestimmt, sondern Gott bestimmt, dann kommt wieder. Dann kommt wieder. Viele wollten und wollen auch heute keine Veränderung ihres Lebens, sondern sie wollen nur den äußeren Segen für ihre Lebensvorstellungen. Aber auch im Buch der Sprüche spricht der Herr, gib mir dein Herz, alles andere interessiert mich nicht. Gib mir dein Herz, dein Leben, denn nur dann hast du wirklich Leben in Ewigkeit. Der Apostel Paulus sagte ja auch, nachdem er das erkannt hatte, jetzt lebe ich. Aber nicht ich, das hat aufgehört, sondern Christus lebt in mir. Das ist Leben. Das ist Leben. Viele stellten ja berechtigt diese Frage, nachdem sie sich ertappt fühlten, was tust du, wer bist du, in Vers 30, wer bist du, damit wir sehen und dir glauben, was für ein Werk tust du. Ja, viele Werke hat Jesus getan und letztlich für uns das Werk am Kreuz auf Golgatha, was tust du? Unsere Väter waren ja in der Wüste und haben ja auch Himmelsbrot gegessen. Es war nicht das Brot, das ihr braucht, sagt Jesus. Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt es euch, das wahre Brot. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Das bin ich, wollte Jesus sagen. Ich bin gekommen, mein Leben für euch zu lassen, damit ihr frei seid von aller Schuld und Sünde und Gemeinschaft haben könnt mit dem lebendigen Gott. Es geht um das Miteinander leben können. Ein gesegnetes Beispiel haben wir auch im Alten Testament, als es um die Ablösung des Propheten Elia ging, und Elisa berufen werden sollte. Da sehen wir ein wunderbares Bild, dass Elisa gemerkt hat, er muss Gemeinschaft haben mit dem, der in dem Propheten Elia wirkt. Gott sprach ja zu Elia, er soll nach Bethel gehen. Und Elia sagte, das steht in 2. Könige 2, Elia, Elisa, bleib doch da. Und Elisa sagte, nein, rede mir das nicht ein, so wahr der Herr lebt und du lebst. Ich verlasse dich nicht, ich gehe mit dir in der Gemeinschaft nach Bethel, das heißt ins Haus Gottes. Ich will ins Haus Gottes, in die feste Burg. Und als sie dann in Bethel waren, sagte Elia zu Elisa, der Herr hat mich nach Jericho gesandt, bleib du doch hier. Jericho, die Stadt des Glaubenssieges, die erste Stadt, die eingenommen worden ist von dem Volk Israel, als sie über den Jordan gingen. Und wieder sagte Elisa, rede mir das nicht ein. Ich verlasse dich nicht, ich muss in Gemeinschaft mit dir leben. Ich muss in Gemeinschaft mit dir bleiben, um auch in der Gemeinschaft des Glaubenssieges zu stehen. Und als sie in Jericho waren, sagte Elia zu Elisa, ach, bleib doch hier, der Herr hat mich an den Jordan gesandt, den Todesjordan, den Jordan da, wo auch die Taufe Jesu stattfand, in den Tod begraben und wieder auferstanden. Und Elisa sagte, ich verlasse dich nicht. Auch da komme ich mit, ich will mit zu dem Todesjordan. Und sie gingen beide miteinander. Und das ist auch die Botschaft von Johannes 6. Jesus sagt, ihr müsst mit mir miteinander gehen, sonst habt ihr kein Leben. Erinnert euch daran, dazu bin ich gekommen, will er sagen, um den Zustand herzustellen, dass ihr mit mir gehen könnt. Nicht ich mit euch, ihr mit mir. Und was war die Folge für den Elisa? Er wurde nicht beschämt. Elia schlug ja mit seinem Mantel auf das Wasser des Jordan, der sich teilte, und beide gingen hinüber auf die andere Seite. Auf die neue Seite, auf die Seite der Offenbarung des wahren Lebens. Was geschah? Elia wurde im feurigen Wagen gen Himmel geholt. Aber zuvor fragte er Elisa, was soll ich dir tun? Ich will auch die Gemeinschaft mit Gott, ein zwiefältiges Teil von dem, was du hast. Ich will nicht mehr weichen. Ja, sagte Elia, du hast dir jetzt ein hartes erbeten, aber du sollst es kriegen. Und als nun Elia gen Himmel fuhr und Elisa allein blieb, nahm er den Mantel, der Elia gehörte, schlug auch auf das Wasser und es teilte sich. Und er wurde ein gesegneter Prophet in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Sie gingen beide miteinander. Elisa heißt ja übersetzt, Gott ist mein Heil, ich suche das Heil. Und Elia, Gott ist Jahwe, er ist Jehova, er ist der, der gesagt hat, ich bin der Ewige. Suchst du das Heil, dann komm zu Jahwe. Das heißt, suche die Gemeinschaft mit dem, der das Leben gibt. Das Fleisch Jesu essen bedeutet doch sein Wort zulassen im Herzen. Denn im ersten Kapitel vom Johannesevangelium lesen wir, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wer mein Fleisch isst, mein Wort aufnimmt, und mein Blut trinkt, das heißt mein Leben in sich aufnimmt und zulässt, der hat das ewige Leben. Der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen und sein Leben auf Erden wird ein Segen sein, auch für andere. Ich denke, dass wir vielleicht ganz individuell, ich kenne ja unsere Gedanken nicht, aber uns damit beschäftigen, inwieweit wir diese Gemeinschaft mit unserem Heiland wirklich gelebt haben und in welchem Ausmaß wir uns um uns selbst gekümmert haben. All unsere Unzulänglichkeiten, Beschwernisse, Krankheiten haben wir besprochen, haben wir gepflegt, haben mit anderen ausgetauscht, aber haben wir auch darüber gesprochen, wie herrlich es ist, in der Burg mit dem Hausherrn, mit dem Burgherrn zu wohnen? Ist das noch Hauptgespräch unter uns? Oder ist das eine Sache geworden, die wir zwar gerne haben, die uns aber nur so anhängt als Anhängsel? Was ist wieder wichtig geworden? Wir sollen das Leben aus Jesus Christus pulsieren lassen in uns, dass sein Leben unser Leben ist. So wie wir gesagt haben von dem Apostel Paulus, er sagt, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus ist es. Er lebt jetzt in mir. Er bestimmt, was gemacht wird. Er bestimmt, was gelassen wird. Er bewegt mich. Er gibt mir die Kraft, meine Tagesarbeit so zu gestalten, dass sie in seinem Sinne gestaltet wird, nicht in meinem Sinne. Christus lebt in mir. Wer Jesus aufnimmt und sich neu daran erinnert, vielleicht ihn aufgenommen zu haben, bekommt auch einen Auftrag. Er wird auch bewegt. Denken wir da an zwei Situationen, wo zum Beispiel der Prophet Hesekiel das Wort Gottes empfing. Er musste das Wort Gottes in sich aufnehmen. Hesekiel 3, Vers 1 bis 4, der Herr sprach zu ihm, du Menschenkind, iss, was du von vor dir hast, iss die Schriftrolle und geh hin und rede zum Haus Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du Menschenkind, du musst diese Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich hinein essen und deinen Leib damit füllen. Da aß ich sie und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, jetzt geh hin zum Haus Israel und verkündige ihnen meine Worte, die du gegessen hast. Merken wir, Jesus aufnehmen heißt ihn verkündigen, Auftrag. Oder lesen wir noch eines in Offenbarung 10, wo Johannes ja die Herrlichkeit Gottes gesehen hat und wo ihm auch ein Auftrag zur Weissagung geschenkt wurde. Da heißt es in Vers 8 und weitere, Offenbarung 10, die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, redete nochmal mit mir und sprach, geh hin, nimm das offene Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging hin zu dem Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir, nimm und verschling es, und es wird dir bitter im Magen sein, aber in deinem Mund wird's süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels und verschlang's. Und es war süß in meinem Mund wie Honig, und als ich's gegessen hatte, war's mir bitter im Magen. Und mir wurde gesagt, du musst jetzt nochmal weissagen von Völkern, Nationen, Sprachen und vielen Königen. All das, was du gegessen hast, muss jetzt ausgesprochen werden. Hier verstehen wir Johannes 6, Jesus sagt, wer mich aufnimmt, der lebt jetzt um meinetwillen. Der mich gegessen hat, der redet von dem, was er gegessen hat. Von mir, von meinem Wort. Der ganze Alltag eines Kindes Gottes wird davon bestimmt, von dem, was es gegessen hat. Sind wir vielleicht davon abgerückt? Kümmern wir uns vielleicht nur noch um uns selbst? Die Passionszeit lädt uns doch neu ein, uns zu erinnern, dass wir Jesus aufgenommen haben und dass wir nicht mehr uns selbst leben, sondern ihm leben. In einem Beispiel aus dem Orient lautet es so, wenn man dort, die Gastfreundschaft ist dort sehr groß, aber es muss ihr etwas, ein Zeichen vorausgehen, damit sie auch gewährt wird. Wenn man also in ein Zelt eines Beduinen oder eines Arabers kommt, weiß man ja nie, wen man vor sich hat. Ist er mein Freund? Ist er mein Feind? Kann ich hier schlafen? Bringt er mich vielleicht nachts um? Oder bin ich hier angenehm? Das weiß man alles nicht. Aber wenn ein Ritus geschieht, dann ist man ganz gesichert. Wenn der Hausherr ein Brot nimmt, es bricht und mir die Hälfte gibt und wir beide von demselben Brot essen, kann man sicher sein, dass man in dem Zelt dieses Arabers absolut geschützt ist. Man hat Hausrecht, man hat die Bewahrung vor allem. Und das ist das, was Jesus sagt, mein Fleisch essen, mein Blut trinken, dann bist du gesichert. Sonst bleibst du nur ein frommer Betrachter des schönen Schlosses, der schönen Gebäude, der schönen Worte aus der Bibel. Aber du hast kein Leben, was da drinnen in diesem Gebäude stattfindet. Wir sollen sicher sein. Leider lasen wir auch, dass viele von denen, die zuvor Jesus folgten, gerade auch nach dem letzten Wunder, was sie erlebt haben, nämlich die Vermehrung der Brote und 5000 Männer plus Frauen und Kinder gespeist worden sind, viele gingen dann plötzlich weg. Sie gingen nicht mehr mit Jesus. Das war eine harte Rede. Ja, wir wollen äußere Hilfe, aber du willst unser ganzes Leben? Nein. Da gehen wir unsere eigenen Wege und sie gingen hinter sich. Sie murrten darüber, über diese Worte, die sie gehört haben und wollten sich nicht helfen lassen. Und Jesus fragte ja dann die Jünger auch, ja, wollt ihr auch weggehen? Es ist eine harte Rede. Wenn ihr zu mir kommt, bin ich der Herr und ich habe das Sagen. Ja, ihr könnt ja weggehen, wenn euch das nicht gefällt, dass ich euch bestimmen möchte. Aber Petrus gab die richtige Antwort, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wir wollen nicht weggehen, sondern wir wollen da sein, wo du bist. Wir wollen mit dir gehen. Weise uns, Herr, deinen Weg, dass wir wandeln in deiner Wahrheit. Erhalte uns bei dem einen, dass wir deinen Namen fürchten. Oswald Chambers hat mal einige Sätze über Umkehren oder mit Jesus geben geschrieben und dazu gesagt, viele Menschen setzen heute all ihre Zeit und Kraft in die Arbeit für Jesus Christus ein. Aber sie gehen nicht wirklich mit Jesus Christus. Das, was Gott ständig von uns erwartet, ist das Einssein mit Jesus Christus. Wenn wir durch die Heiligung von der Sünde losgelöst sind, sollten wir uns darin üben, die enge geistliche Einheit zu bewahren mit dem Herrn. Wenn Gott dir klar zeigt, was er für dich will, dann sind alle besonderen Methoden, diese Verbindung zu halten, völlig unnötig. Alle deine frommen Übungen sind unnötig. Wenn du weißt, was der Herr, der in dir wohnt, durch seinen Geist dir sagt. Es ist nichts weiter nötig, als das normale Leben in vollkommener Abhängigkeit von Jesus Christus zu führen. Versuche nie, dein Leben mit Gott anders zu führen, als er es will. Und er will, dass du ihm absolut treu bleibst. Das Geheimnis des Mitgehens mit Jesus ist, sich keine Sorgen über die Unsicherheiten der Zukunft zu machen. Ein wunderbares Wort auch für unsere Zeit. Wie viel Sorgen machen wir uns über Amerika, über Türkei, vieles andere. Das Geheimnis des Mitgehens mit Jesus ist, sich keine Sorgen über die Unsicherheiten der Zukunft zu machen. Darum sind wir neu eingeladen, mit Jesus gemeinschaftlich zu leben. Und da, wo er uns überführt von Sünde, sollen wir sie bekennen. Und er will uns davon reinigen und will uns mitnehmen auf seinem Weg und an sein Werk stellen. Jesus sagt, wer mich aufnimmt, der wird leben um meinetwillen. Und wir wollen uns nicht ärgern, sondern Ja dazu sagen. Amen.